In der Softwareentwicklung würde niemand ungetesteten Code in die Produktion geben. Im Bauwesen ist aber genau das der Standard. Planung geht auf die Baustelle, ohne dass jemand wirklich mit Sicherheit sagen kann, dass das funktioniert. Mein heutiger Interviewgast, Dr. Michael Breitenberger, hat Bauingenieurwesen studiert, Computerwissenschaften studiert, promoviert, programmiert, selbst gebaut und aktuell mit seiner Firma Ceritum sich dem Thema Digitalisierung der Baubranche gewidmet. Was Datencontrolling mit Projektkultur zu tun hat und warum Ordnung einer der größten Hebel für die Digitalisierung der Baubranche ist, das hören Sie in der heutigen Folge. Viel Spaß!
Tragweite, Führung und Transformation in Planung, Bau und Infrastruktur. Der River State Executive Search Podcast mit Christian Kaya.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Tragweite-Interviewfolge. Mein heutiger Podcast-Interviewgast ist Dr. Michael Breitenberger. Michael, schön, dass du da bist.
Freut mich ebenfalls.
Michael, du hast, oder Michael, erstmal, wir kennen uns jetzt, ich glaube, seit drei, vier Jahren. Da haben wir uns
gute vier Jahre.
Damals warst du in verantwortlicher Position bei Nokera, kommen wir gleich noch zu. Mhm. Und ich habe dich damals als, also ich muss ganz ehrlich sagen, du warst derjenige in den letzten Jahren, der mir das Thema BIM nahegelegt hat auf eine Art und Weise, wie ich sie bis dahin noch nicht verstanden hatte, dass es weit mehr ist als einfach nur die 3D-Visualisierung von Plänen. Dafür bin ich dir immer noch sehr dankbar und ich muss sagen, du hast auch mein Verständnis von Digitalisierung in der Baubranche ja mitgeprägt und mir da neue Horizonte eröffnet. Das ist auch das, wo ich mit dir drüber sprechen möchte, damit wir verstehen, wie du derjenige geworden bist, der du bist, wie man ein Digitalisierungsmindset in der Baubranche ja sich erarbeitet. Lass uns einmal ein bisschen in deinen Werdegang starten. Du bist studierter Bauingenieur, hast auch im Bauingenieurwesen promoviert, hast aber zwischendurch auch noch Computational Mechanics studiert, alles an der TUM und alles auch mit Auszeichnung. Das heißt, du hast auch offensichtlich Talent für diese Themen. Also du bist im Bauingenieurwesen und in der Informatik oder Computerwissenschaften, kann man sagen, zu Hause. Was war denn für dich zuerst da, der Bauingenieur oder der Programmierer?
Also da muss ich sagen, ganz klar der Bauingenieur beziehungsweise zunächst der technische Zeichner. Also vielleicht zu meinen Ursprüngen, wann hatte ich das erste Mal mit Bauwesen zu tun? Dafür muss man wissen, ich bin Südtiroler und in Südtirol gibt es Oberschulen, also es sind so ähnlich wie Gymnasien, die eine fachspezifische Ausrichtung haben. Und dort habe ich die Fachrichtung Bauwesen besucht und in Italien haben wir auch immer 3 Monate Sommerferien und diese habe ich immer genutzt, um mich mit dem Bauwesen auch in der Praxis auseinanderzusetzen. Sowohl Baupraktika, Vermessungspraktikum beim Architekten, beim Ingenieur, beim Dachdecker, beim Betonbauer. Und so habe ich mich dem Thema genähert und wollte immer mehr verstehen. Und dann kam das eine zum anderen, also erst die Oberschule fertig gemacht, dann nach München, dort Bauingenieur begonnen und da habe ich immer wieder festgestellt, dass es im Bauen sehr viel um Projekte geht, aber dass es sehr schwierig ist zu skalieren. Und das habe ich mir zur Aufgabe gemacht, wie schafft man es, Skalierung in das Projektgeschäft des Bauwesens zu bringen. Und da ist es natürlich naheliegend, das über Digitalisierung zu machen. Und dann habe ich mich zunehmend mehr mit der Informatik beschäftigt und hat dazu geführt, dass ich einen zweiten Studiengang, eben Computational Mechanics, gemacht habe. Und dann die Promotion, die ging dann schon voll in die Richtung, beides zu kombinieren. Mhm. Sowohl CAD-Umfeld, da hatte ich auch ein Forschungsschwerpunktprogramm, war ich beteiligt, Leichtbauen mit Beton und dann alle Ressourcen dafür aufgewendet, diese zwei Welten zusammenzubringen und zu identifizieren, was man denn aus dem Weg räumen muss, dass das funktioniert. Zunächst eher im Maschinenbau, muss ich ehrlicherweise sagen, also einige Projekte mit Daimler gemacht, da auch sehr viel Wissen aus dem Maschinenbauumfeld aufsaugen können und eben dann auch aus der Informatik. Und schlussendlich ging es darum, sich so einen großen Werkzeugkasten zurechtzulegen und zu sagen, wie, mit welchen Hebeln kriegt man das denn hin, die Baubranche ein Stück weit skalierbar zu bekommen.
Wann bist du fertig gewesen mit deiner Promotion? Welchem Jahr war das?
Die Promotion habe ich abgeschlossen 2016.
Okay. Das heißt, da sind wir jetzt 10 Jahre her. Mhm.
Genau. Und dadurch, dass man ja da frei rangehen muss, um das Thema ordentlich zu machen, habe ich mich direkt selbstständig gemacht. Und ein bisschen blauäugig vielleicht, aber mit dem starken theoretischen Background einfach auch in der Lage zu sein, relativ schnell sich Themen zu arbeiten. Also wenn es um CAD-Umfeld geht, ich habe in 5, 6 CAD-Systemen programmiert, kann die Formeln runter bis, also mathematischen Gleichungen bis zum Prozessor wieder das verarbeitet und den Rest, den muss man sich halt über die Praxis erarbeiten. Und begonnen habe ich da mit einer Ausführungsplanung für eine Brücke. Das war auch sehr spannend. Das war auf der A70 und da einfach mal so eine Ausführungsplanung gemacht. Das hat an sich auch gut funktioniert. Autobahnbrücken sind ja immer 2 Abschnitte. Beim ersten hat es ein bisschen mehr geruckelt als beim zweiten, aber der zweite Bauabschnitt, der ging dann eigentlich relativ flüssig von der Hand, auch bei der Baufirma.
Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, du hast die erste Mal an der Hochschule in der Forschung deinen Werkzeugkasten gefüllt, intensiv, und hast dann aber zuerst viel mit der, ja, im Maschinenbau Projekte, sag ich mal, begleitet oder in diesen Projekten gelernt. Jetzt stelle ich mir die Frage, wenn du mit oder als du mit diesem gefüllten Werkzeugkoffer dann auch in die Selbstständigkeit gestartet bist, dann, wir reden dann ja von 2016, 17, 18, 19, diese Jahre. Inwieweit konntest du mit diesem Werkzeug, mit dieser Werkzeugkiste in der Baubranche deine Digitalisierungsideen denn umsetzen? Das erfordert ja auch eine Offenheit auf der anderen Seite.
Erstmal würde ich sagen, gar nicht, weil man die Ursachen der Probleme gar nicht richtig eingeschätzt hat. Und also man geht ja mit einer bestimmten Hypothese ins Rennen und denkt sich, dieses Problem gilt es zu lösen. Und wenn das gelöst ist, dann hat man einen kleinen Durchbruch. Und dort, wo ich ursprünglich angesetzt habe, das war halt nicht die Herausforderung, die es zu lösen galt. Okay. Maschinenbau ist hochpräzise. Und im Bauwesen, je nachdem, ob man in Infrastruktur oder im Hochbau unterwegs ist, sind es ganz andere Anforderungen. Und mittlerweile würde ich eher sagen, ist es die Fragmentiertheit der Branche, dass es sehr viele Beteiligte gibt und dass es extrem schnelllebig ist. Das ist die große Herausforderung, das hinzubekommen und so diesen Single Source of Truth zu schaffen, also der ist ja nicht Gott gegeben, das ist im Maschinenbau ein Stück weit anders, weil da gibt es große Integratoren wie die Automobilhersteller und die sagen, so läuft es und dann können sich die Zulieferer optimieren. Und das läuft aber im Bauwesen ganz anders ab. Also erstmal das Problem überhaupt richtig zu erfassen, damit man weiß, an welcher Stelle muss man mit dem Werkzeug überhaupt angreifen.
Ja, das heißt, das Werkzeug ist da, aber der Anwendungsbereich noch nicht klar definiert oder noch nicht vorbereitet oder noch nicht vorbereitet, ne?
Genau, also man muss sich halt überlegen, wo ist denn die Ursache sämtlicher Herausforderungen und wie kann ich die mit gezielter Medizin beheben? Mhm. Also mein Eindruck in der Baubranche ist, dass sehr viel Symptombekämpfung gemacht wird. Also die Ursachen sind oft nicht so bekannt, aber man muss sich mit den Symptomen zwangsläufig auseinandersetzen, weil sie dann einfach zu beheben sind. Aber der große Hebel eigentlich darin liegt, die Probleme gar nicht aufkommen zu lassen.
Jetzt hast du schon einen kleinen Ausblick gegeben in die in die Strukturbeschreibung oder die Symptombeschreibung in der Baubranche. Lass uns, bevor wir da tiefer eintauchen, weil ich finde das sehr, sehr relevant und spannend, lass uns noch einmal ganz kurz in deinem Werdegang bleiben. Welche Erfahrungen hast du denn dann nach deiner Promotion und auch nach der begonnenen Selbstständigkeit gesammelt? Also was hat deine Berufserfahrung in den letzten Jahren geprägt? Vielleicht magst du da mal einen Eindruck geben.
Also 2016 eben in die Selbstständigkeit gestartet und zunächst muss man ja irgendwie loslegen. Und losgelegt habe ich selber zu modellieren und auch Ausführungspläne zu machen. Ich habe auch in der Vergangenheit, also in meiner Oberschulzeit, sehr viel technisch Zeichnen gemacht. Also wirklich noch am Reißbrett mit Bleistift 2 Jahre lang hunderte Stunden zugebracht, 3 Tafelprojektionen, also rauf und runter. Und habe auch den Umstieg auf die CAD-Welt noch mitbekommen. Das war, sagen wir so, vor der Jahrtausendwende. Und das hat mich schon immer fasziniert, damals mit AutoCAD. Wie schafft man das eben möglichst schnell zu planen? Oder das hat mir eben Spaß gemacht. Und so bin ich eben auch gestartet, weil ich da schon ein Feld hatte, wo ich Erfahrung hatte und deshalb hat das auch funktioniert. Und genau, dann habe ich halt festgestellt, dass mit reiner Modellierung ist der Hebel relativ gering. Also ich bin ja in der Infrastruktur gestartet, hatte dann die Möglichkeit bei einem großen Hochbauprojekt mitzuwirken und dort wirklich digital sehr viele Themen angehen zu können. Und dann lernt man einfach mit der Praxis, was sind die Herausforderungen, wo muss man sich keine Sorgen machen, wo hakt es in der Regel. Und sobald man dann ein gewisses Gefühl dafür hat, dann kann man sich auf die Suche machen, wie löst man die Themen. Also es gibt ja nicht die eine Musterlösung, sonst gäbe es die ja schon. Und so nähert man sich halt, also von der Modellierung immer mehr hin zu einem gesamtheitlichen Blick. Und was ich auch, glaube ich, über die letzten Jahre gemacht habe, ist sehr viele Perspektiven eingenommen. Also ich hatte die Möglichkeit, sowohl Auftraggebervertreter zu sein, ich war ja auch bei der Autobahn GmbH, also wirklich großer Infrastrukturbetreiber, dann eben auch das Thema Planen, Bauen, Betreiben. Allein da habe ich festgestellt, dass die größte Schwierigkeit ist, dass an sich das ja schon Silos sind. Also das Planen ist ein Silo, dann das Bauen ist ein Silo und das Betreiben ist ein Silo. Und das fängt an mit der Sprache. Also wenn ein Architekt sagt, das Material, dann meint er die Optik. Wenn der Statiker über Material spricht, dann meint er die Festigkeitskennwerte. Also das sind komplett unterschiedliche Domänen. Und wenn man digitalisieren möchte, dann muss das eindeutig sein. Also ein Computer kann nicht sagen, also der muss dann wissen, ist das aus der Perspektive Tragwerksplanung, ist das aus der Perspektive Architektur, weil je nachdem ist die Oberfläche wichtig oder die Festigkeit. Und da gibt es eigentlich kein durchgängiges Wording, das funktioniert. Also allein wenn es darum geht, die Landschaftsplanung mit der Küchenplanung, mit der WLAN-Planung, also wie auch immer. Also es gibt so viele Disziplinen und dann ist die Frage, wo fängt man überhaupt mit der Standardisierung an? Also hört das beim Schiffsbau auf? Gehört der Wasserbau noch dazu? Ist der Hochbau noch dabei? Der Tiefbau? Und das heißt, schlussendlich ist das ein unendlich großes Problem, also diese Standardisierung allein vom Wording. Und irgendwann muss man sich halt damit anfreunden, dass man das nicht gelöst kriegt. Also meine Meinung ist, dass es nicht die eine Sprache gibt, die durchgängig funktioniert. Und ich bin jetzt eher der Meinung, dass man jeden optimieren lassen muss und dass man ein Layer drüber, so eine Shared Language definiert, die dann einfach funktioniert. Dass der Tragwerksplaner sich optimieren kann, der hat seine Festigkeitswerte, der Architekt kann sich optimieren und damit kriegt man die Projekte in den Fluss und das funktioniert eigentlich relativ gut.
Das heißt, diese Silo-Strukturen erstmal ein Stück weit belassen, dass
Genau.
sich in jedem Silo sich optimiert wird und man dann danach, also in welcher Form, du sagst Shared Language, vielleicht, ich meine, ich gehe mal davon aus, dass einige, die uns zuhören, vielleicht jetzt nicht ganz so tief drin sind in der Thematik. Vielleicht kannst du das einmal erklären, was es bedeutet, was du gerade erklärt hast, also das Shared Language darüber laufen zu lassen, was bedeutet das?
Also ich mag's, also ich kann es auch konkret im Projekt dann machen, aber vielleicht machen wir es erstmal übertragen auf ein Meeting, wo alle mit unterschiedlichen Sprachen sprechen. Und damit man zumindest auf einen gewissen gemeinsamen Nenner kommt, sollten alle die gleichen Buchstaben verwenden. Also es ist wesentlich komplizierter, wenn jemand mit chinesischen Zeichen kommt und der andere mit lateinischen Buchstaben denn, oder arabischen, dann tut man sich schon mal leichter, wenn gewisse Standards einfach gesetzt wird, auch wenn die Sprache dann im Detail unterschiedlich ist. Mhm. Und bei Bauprojekten ist das zum Beispiel das Koordinatensystem. Also wenn jeder mit einem unterschiedlichen Koordinatensystem arbeitet, dann wird es schwierig. Das heißt, es gibt einfach so ein paar Themen, wo man sich zwangsläufig darauf einigen kann, aber bei der Festigkeitsberechnung muss der Architekt nicht mitreden. Also das lässt sich entkoppeln. Also im Grunde geht es darum, das so zu organisieren, dass dort, wo es Schnittstellen gibt, dass das funktioniert, dass es da einen gemeinsamen Nenner gibt. Und dort, wo es keine Schnittstellen gibt, ja, dann lässt man die einzelnen, nennt's mal Domänen, in Ruhe, weil die werden sich dann schon darum kümmern, dass die Festigkeitsberechnungen und so weiter funktionieren. Also oft ist ja der Ansatz, dass man versucht, zu viel zu vereinen. Ich glaube eher, dass man das fließen lassen muss und zu sagen, jeder kümmert sich um das, was er gut kann. Und dort, wo es Schnittstellen gibt, die müssen dann aber hart kontrolliert werden. Beispielsweise Koordinatensystem.
Um in dem Bild zu bleiben, wer wäre denn verantwortlich oder wer wäre in der Lage dazu, dieses Koordinatensystem zu definieren, durchzusetzen?
Da kommen wir jetzt zum wesentlichen Punkt. Wir haben ja vorhin gesprochen und zu sagen, wie weit fasst man den Kreis? Also wie weit will man, dass es funktioniert? Soll das den ganzen Lifecycle abdecken? Soll das nur das Thema Planen abdecken, also Design? Soll das Planen und Bauen abdecken? Und dann ist es ganz einfach. Das muss die Partei sein, die das alles unter sich hat. Weil, also als einzelner Player, also ich kann in einer Besprechung, wieder zurückzukommen auf die unterschiedlichen Sprachen, kann ich als Einzelner nicht sagen, jetzt ihr alle müsst Deutsch reden. Das wird nicht funktionieren. Es muss in der Regel der das bezahlt, der muss sagen, so läuft das hier. Das heißt, im Wesentlichen ist das auch ein vertragliches Thema, einfach sicherzustellen, dass die Schnittstellen alle funktionieren. Und die dürfen natürlich auch nicht zu kompliziert gemacht werden, damit auch jeder noch Lust hat, mitzumachen und dass es für den Einzelnen auch angenehmer wird. Also in der Regel ist es für die einzelnen Beteiligten angenehm, wenn die Schnittstellen geklärt sind, dann habe ich also als Einzelpartei ja ein Stück weit weniger Arbeit.
Das heißt, um das mal jetzt runterzubrechen, könnte man sagen, die größte Verantwortung für den Fortschritt in Sachen Digitalisierung liegt auf Auftraggeberseite. Das können dann private Auftraggeber da sein, das kann aber auch in einem Großteil die öffentliche Hand sein. Ist das richtig eingeschätzt oder?
Die haben die Möglichkeit, das voranzutreiben. Also ein einzelnes Büro wird sich schwer tun, da einen Hebel anzusetzen. Im Wesentlichen schon, weil die Spielregeln definieren können oder auch totale Unternehmer. Also es muss aber ein großer Kreis an, also je mehr Schnittstellen geklärt sind, desto besser ist es. Und am besten ist es natürlich, wenn man Planen, Bauen, Betreiben unter einen Hut hat, dann hat man auch ein intrinsisches Interesse, die nächste Stufe weiterzudenken. Also wenn ich ein Geschäftsmodell habe, wo ich nach der Planung raus bin und die Ausführung ist mir im Grunde egal, dann werde ich an die Phase keine Gedanken verschwenden.
Das ist ganz spannend. Jetzt, da kann ich noch einmal kurz in deiner Biografie andocken. Du hast ja zuerst Erfahrung gesammelt bei der Autobahn GmbH, also quasi öffentliche Hand, und bist danach als CDO, also als Chief Digital Officer zu Nokera gewechselt. Das heißt, ein Unternehmen, was ja genau dieses, die Wertschöpfung oder den Lifecycle alles aus einer Hand verantwortet. Du kennst dann sozusagen beide Perspektiven. Was hat für dich da den fühlbaren, erlebbaren Unterschied gemacht in der Herangehensweise, was so Digitalisierungsthemen angeht?
Im Wesentlichen sind die Herausforderungen die gleichen. Also schlussendlich geht es ja darum, alle zu befähigen, ihre Sprache sprechen zu können, sich selber zu optimieren, die Schnittstellen weitestgehend schlank zu formulieren. Der Unterschied ist, dass es bei der Autobahn eine ganz andere Dimension ist. Da haben wir das Thema, wo fängt es an? Autobahnen, Tunnel, Hochbau, dann gibt es Betriebsgebäude, also schlussendlich schon fast das ganze Bauwesen einmal quer durch. Wenn man sich dann spezialisieren kann, in Anführungszeichen auf Wohnungsbau, dann ist das Themenfeld oder die Beteiligten ja schon wesentlich reduzierter. Also das heißt, es gibt weniger Schnittstellen, insofern kommt man auch wesentlich schneller voran, wenn es nur 10 Schnittstellen zu klären gibt, als wenn es 100 zu klären gibt. Wobei man sagen muss, der Ansatz muss immer der gleiche sein. Also der muss ja skalierbar sein. Es funktioniert nicht, wenn man 10 Beteiligte hat und jeder muss mit jedem potenziell sprechen, dann habe ich ja sehr viele Schnittstellen zu klären. Sondern es muss ein skalierbarer Ansatz sein und zu sagen, wir einigen uns auf eine gemeinsame Datenumgebung und da können beliebig Personen andocken. Insofern ist es fast wieder ähnlich, aber die Dimension ist halt eine ganz andere.
Ja klar, ich meine, also in Autobahn GmbH Infrastrukturprojekte Autobahn, wie der Name ja auch schon sagt, und bei Nokera habt ihr ja seriellen Holzwohnungsbau vorangetrieben. Ich erinnere mich auch noch an wir hatten mehrere Gespräche damals personalbezogen und da hast du mehrfach deutlich gemacht, dass aus deiner Sicht es sehr wichtig ist, dass man Bauen industriell versteht und nicht mehr als individuelles, einzelnes Handwerksprodukt quasi. Und wie wird es, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, was ist so deine Analyse oder deine Beobachtung, wie sehr ist industrielles oder Produktionsverständnis in der Baubranche denn verbreitet?
Ich würde es weniger auf Produktion reduzieren, sondern im Wesentlichen ist schon ein großes Thema, das in Bauprojekten immer, also oder im Bauwesen immer in Projekten gedacht wird. Und Projekte, die haben ja per Definition einen Anfang und ein Ende. Das heißt, nach meinem Ende bin ich eigentlich raus. Wenn man digitalisiert, ist es wesentlich besser, in Assets zu denken, das heißt gebäudebezogen. Denken wir an einen Bestand, da gibt es nicht mehr das eine Projekt und dann ist es fertig, sondern dann gibt es ja einen Umbau. Das heißt, das Asset, also das digitale Asset, der steht eigentlich drüber und alle anderen arbeiten nur zu. Und wenn man das in der Datenstrategie richtig berücksichtigt, dann werden viele Themen automatisch einfach. Weil man mehr oder weniger am digitalen Zwilling arbeitet und jeder erfüllt eine Aufgabe am digitalen Zwilling. Das heißt, der Tragwerksplaner, der muss halt sicherstellen, dass das stehen bleibt und der Architekt, dass es an sich funktioniert. Der macht halt die Objektplanung und genau. Und mehr eine datentechnische Brille aufzusetzen. Wenn man das nämlich macht, dann lässt sich das wesentlich leichter erklären und auch das Onboarding der einzelnen Beteiligten fällt dann wesentlich leichter. Nehmen wir ein Beispiel beim Projekt. Was ist ein Projekt? Ein Projekt ist für einen Projektleiter, der das Gesamte verantwortet, ist es sein Projekt. Für einen Tragwerksplaner, der hat sein eigenes Projekt. Also in jedem Projekt gibt es 100, also 100 Unternehmen, da gibt es 100 Projektnummern. Das lässt sich auch nicht standardisieren. Das braucht es auch nicht, sondern da muss man eben schauen, dass das alles kompatibel ist. Und da muss man aus meiner Sicht eben die unterschiedlichen Anforderungen einfach mit berücksichtigen. Also ich bin kein Freund davon, jemandem zu sagen, wie er das zu machen hat, wenn das, also die Beteiligten, die wissen ja, wie es zu machen hat. Insofern muss man wichtige Vorgaben, die muss man durchsetzen, aber alles, was unnötig ist, da darf man auf keinen Fall oder darf man sich auf keinen Fall einmischen, weil das geht ja auch um Haftung und so weiter und die optimieren sich dann schon selber.
Also quasi da kein Micromanagement, aber dieser Mindshift von Projektdenken zu Asset-Denken hat ja auch, wie du eigentlich auch gerade schon gesagt hast, Grenzen, weil die Beteiligten ja dann doch irgendwie für sich genommen in Projekt denken. Wie kann man es denn schaffen, vielleicht auch durch Anreize oder durch vertragliche Justierungen oder Veränderungen, dass man über dieses klassische Projektdenken hinaus sich verantwortlich fühlt? Beispielsweise, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt quasi klassisch Projektbeteiligter und ich habe die Verantwortung dafür, dass die Daten, die ich diesem Asset zuführe, dass die auch über mein eigentliches ursprüngliches Projekt hinaus wertvoll sind, also jetzt beispielsweise auch im Betrieb später oder in einer späteren Sanierung, wie auch immer. Wie kann ich denn einen Anreiz erhalten oder wie kann ich es schaffen, dass ich auch alle Beteiligten in meinem Projekt, sagen wir mal als Tragwerksplaner, dazu motiviere oder befähige, über den engen Projektrahmen hinaus zu denken, was beispielsweise Datenqualität oder Daten beisteuern betrifft?
Genau, da habe ich eigentlich die Auffassung, dass man nicht mehr Informationen liefern muss, sondern nur die, die man liefern muss, in strukturierter Form.
Ah, okay.
Das heißt, wenn ein Tragwerksplaner seine Planung macht, dann sollte er seine Informationen nicht über 50 Dokumente verstreuen, sondern sollte die in der Regel möglichst kompakt, möglichst strukturiert beisteuern, dass die in 50 Jahren noch wertvoll sind. Also wenn die Informationen über 50 Dokumente verteilt sind und das andere liegt dort und das andere da, und dann tut sich jemand in 20 Jahren schwer, das wieder aufzugreifen. Wenn man modellbasiert arbeitet, das sehr in einer strukturierten Form hat, dann kann in 20 Jahren mit den Informationen auch noch jemand damit arbeiten. Und also es ist ein Irrglaube zu sagen, es müssen mehr Informationen geliefert werden, weil der Tragwerksplaner ist dafür verantwortlich, dass das stehen bleibt. Das ändert sich nicht, indem ich das Werkzeug austausche, egal ob man 2D, also mit Bleistift zeichnet oder in 3D hoch digital. Im Wesentlichen die Aufgabe ist die gleiche, nur wie ich meine Informationen zur Verfügung stelle, die ändert sich. Beim anderen ist es Papier schwierig automatisiert auszuwerten. Mhm. In einem modellbasierten Ansatz sind die Informationen sehr leicht auswertbar und dann kann man auch in 20 Jahren noch die Betonmenge bestimmen. Und aber in welchen Spalten das abgelegt wird, da bin ich der Meinung, das macht überhaupt keinen Sinn, das jetzt festzulegen, weil in 20 Jahren gibt es einen neueren Standard, dann müsste ich die ganze Zeit das aktuell halten. Das ist auch nicht praktikabel. Das heißt, es braucht eine Strategie, wie ich heute Informationen ablegen kann, die ich in 20 Jahren, also wir haben im Bauen sehr relativ lange Zeiträume, gut mit den Daten weiterarbeiten kann. Und das ist in meinen Augen einfach eine perfekte Dokumentation. Also wenn jeder Planer sein Gewerk perfekt dokumentiert, dann hat es einen Mehrwert in 20 Jahren. Mhm. Wenn das nicht dokumentiert ist oder die Unterlagen nicht mal bereitgestellt werden, dann ist der Mehrwert gering. Und auch in Zukunft wird ja dann alles nachvollziehbar sein. Also wenn man wirklich ein detailliertes Modell hat, dann sieht man, wo jede Leitung, also Leerrohr, wo die läuft. Kann man im Modell nachschauen. Natürlich ist dann wichtig, auch das zu aktualisieren oder aktuell zu halten. Aber selbst wenn man das nicht macht, sind die Informationen schon mal wichtig, weil man weiß, hier ist bestimmt keine Leitung verlegt worden. Also im Wesentlichen geht es um Ordnung. Halten.
Ja, halten ist ja gut, dann muss ja erstmal eine Ordnung bestehen. Zu wie viel Prozent würdest du denn sagen, wird schon modellbasiert geplant beziehungsweise dann auch gebaut und instand gehalten?
Also ich glaube, die meisten arbeiten schon modellbasiert. Also je nach Segment, also im Holzbau ist es nahezu 100%, in anderen Bereichen weniger. Aber ich würde sagen, also bei Großprojekten, da kommt man locker auf 50% der Beteiligten, die da mitmachen können. Und die Kunst ist, mehr oder weniger im Projekt dann diese Kombination sicherzustellen. Und ich glaube, die wird selten. Also ich glaube, die ganzen einzelnen Beteiligten, die sind in der Lage, so zu arbeiten. Aber ich glaube, das als Ganzes aufzusetzen, da ist es eher, also das ist eher noch selten. Oder es hat eher Seltenheitswert.
Okay, das heißt, wir haben es da weniger mit mangelnder Bereitschaft zu tun oder auch mangelnder Fähigkeit der einzelnen Akteure, sondern es ist eher, wie du anfangs oder eben schon gesagt hast, es ist eher eine Koordinationsherausforderung, dass man auch dass man die gleiche Sprache spricht im modellbasierten Arbeiten. Und dieses herzustellen ist die Hauptherausforderung, verstehe ich richtig?
Genau. Und im Wesentlichen auch projektübergreifende Skalierungseffekte dann zu erzeugen, wenn der Ablauf in den Projekten, wie die Schnittstellen geklärt sind, immer wieder die gleichen nimmt, dann spielen sich die Systeme ein und damit werden sie auch besser. Mhm. Und erst wenn das funktioniert, dann kann man mit Automatisierung draufsetzen. Weil ohne Ordnung können Sie jeden Softwareentwickler fragen, wenn der 50 Excel-Tabellen vor den Latz geknallt bekommt und sagt, jetzt programmiere daraus was, dann wird er erstmal Ordnung schaffen müssen. Und wenn diese Ordnung schon da ist, dann kann man relativ leicht automatisieren. Ohne diese Ordnung ist es äußerst schwierig.
Wenn ich mich jetzt in, sag ich mal, die einzelnen Akteure hineinversetze, beispielsweise, ne, ein Planungsbüro. Jetzt hast du gerade von projektübergreifenden Skalierungseffekten gesprochen. So, ne? Und wenn man das jetzt mal kaufmännisch betrachtet, dann stellt sich für mich gewissermaßen, wenn ich mich jetzt in den Akteur hineinversetze, die Frage, wenn ich jetzt in einem einzelnen Projekt auf eine Art und Weise arbeite, die erstens mal eine Umstellung bedeutet zu dem, wie ich bisher gearbeitet habe, auch vielleicht mit Investitionen einhergeht und so weiter. Und wenn ich aber als einzelner Akteur an projektübergreifenden Skalierungseffekten arbeite, wovon ich dann nicht oder nur sehr bedingt profitiere dann im Nachgang, weil das ja dann das entstandene Asset und die Learnings, die daraus gezogen werden und so weiter, woanders genutzt werden können, dann könnte ich da ja einen gewissen Zielkonflikt vorstellen. Ja? Also ich investiere in etwas, was mir im Endeffekt weniger bringt, vielleicht sogar mein bisheriges Geschäftsmodell sukzessive in Frage stellt. Ist das eine Problematik, die hat die Substanz, oder ist das, glaubst du, das ist komplett an den Haaren herbeigezogen, ist, was ich mir denke? Oder weißt du, was ich meine?
Also ich versuche es mal mit einer Antwort. Ich glaube, was entscheidend ist, ist, dass man sich nicht mit den falschen Themen auseinandersetzt. Also je nachdem, wo man sein Investment tätigt. Also wenn man als einzelner Player sich darum kümmert, die jeweils anderen dazu zu bringen, sich zu ändern, das wird schwierig. Also im Wesentlichen ist es wichtig, sich bewusst zu werden, was kann ich ändern und was kann ich nicht ändern. Und sich nicht auf die Themen zu konzentrieren, die man nicht ändern kann, selbst wenn sie mehr wehtun, weil das ist in Anführungszeichen vergebene Liebesmühe. Was man aber sehr wohl machen kann, ist in seinem Themengebiet die Ordnung zu schaffen und in diesen Bereichen wirklich über KPIs sich zu verbessern. Also man hat ja immer eine Kostenberechnung zu machen, also die Themen sind ja immer die gleichen. Und was ich nicht gelten lasse, ist die Ausrede, wir sind im Projektgeschäft und damit lässt sich das nicht oder schwierig machen, weil dann wird es immer mit Maschinenbau verglichen. Das ist aus meiner Sicht der falsche Vergleich. Wenn wir es mit der Softwareentwicklung vergleichen, die bauen nie das Gleiche. Also das sind immer Unikate. Trotzdem haben die Methoden entwickelt, wie die wesentlich robuster Software bauen. Also Microsoft Windows vor 20 Jahren, da war ein Absturz relativ häufig. Mittlerweile haben sie das in den Griff bekommen. Die haben natürlich den großen Vorteil, dass sie sehr viel Zeit investieren können, um die Themen in den Griff zu kriegen, weil sie es nachher millionenfach verkaufen. Heißt aber nicht, dass man nicht Strategien aufsetzen kann, die es erlauben, in kurzer Zeit trotzdem 90% der Fehler abzufangen. Also in meinen Augen ist das Projektgeschäft da ein Stück weit ein Ausreiter, aber es muss natürlich schon was gemacht werden, um die Themen in den Griff zu kriegen und nicht einfach, ja, in dem Projekt war es so, im nächsten Projekt wird es halt wieder so, sondern man muss sich halt Gedanken machen, wo geht's oder wo bricht denn der Prozess oder die Projekte am öftesten und da sich dann geschickt Strategien zu überlegen, wie man das in den Griff bekommt. Und die Themen, die mit Schnittstellen zu tun haben, da kann man sich natürlich Partnerschaften aufbauen, wo man sagt, okay, da versucht man das dauerhaft zu unterbinden. Aber da jetzt Zeit zu investieren in die Standardisierung, das glaube ich, da wird der Return of Investment nicht gegeben sein.
Dann lass uns doch da mal einmal eintauchen. Denken wir uns mal in ein Architekturbüro hinein. Wenn du das an der Stelle konkretisieren würdest, wo würdest du sagen, wo wäre dann die Investition in Digitalisierung und in eine veränderte Prozessführung sinnvoll, weil es im Rahmen der eigenen Machbarkeit liegt, und wo wäre es vertane Liebesmühe? Und was ist dann der Skalierungseffekt, der mir dann auch als, sage ich jetzt mal, Architekturbüroinhaber dann auch langfristig mein Geschäft sichert?
Also wie ich da rangehen würde, ist, dass im Wesentlichen ist die Lieferleistung, also ein großer Teil der Wertschöpfung, die ein Planer erbringt, ist ein digitaler Liefergegenstand. Das heißt, der Bauherr möchte Pläne haben und ein PDF-Plan ist nichts anderes als ein digitaler Liefergegenstand. Und viele versuchen das prozessmäßig aufzuziehen. Ich würde es aber eher aus einer Datenperspektive aufziehen und zu sagen, Ziel ist es, ich habe eine Dokumentenlieferliste, So sieht die aus. Die sieht auch in jedem Projekt relativ ähnlich aus. Ich brauche in jedem Projekt eine Kostenberechnung, ich brauche in jedem Projekt eine Baugenehmigung und so weiter. Und sich überlegt, wie schaffe ich es am schnellsten von A nach B zu kommen. Also A ist quasi die erste Linie, B ist die Übergabe der Dokumente. Und was, also von hinten her denken und zu sagen, was hindert mich dran, das nicht in der halben Zeit zu erledigen. Jetzt könnte man sagen, ja, das geht nicht, aber ich würde einfach die Aufgabe mal mitgeben und zu sagen, warum nicht? Also theoretisch ist so ein digitaler Liefergegenstand nur eine richtige Anordnung an Bytes im Computer, mehr nicht. Theoretisch könnte man auch eine KI nehmen, auf den Knopf drücken und die sortiert das richtig, also im Extremfall, und dann wäre das auch fertig. Abgestimmt, alles wunderbar. Jetzt sind wir uns einig, das ist eher unrealistisch, aber das kann man ja als Maximalwert nehmen, und irgendwo muss es sich hier einpendeln und zu sagen, das ist noch machbar. Und diese machbaren Ansätze, die müssen also aus meiner Sicht halt ausgelotet werden und zu sagen, wie muss ich vorgehen, um in der halben Zeit, also wirklich mal halbieren, von der ersten Linie bis zu diesen digitalen Liefergegenständen zu kommen. Und dann stellt man halt relativ schnell fest, dass bestimmte Arbeiten vielleicht auch nur gemacht werden, um eine Abstimmung schneller zu erwirken. Und dann muss man halt fragen, wie kriegt man das schneller hin? Also wie schaffe ich es schneller, eine Zustimmung vom Bauherrn zu bekommen über Renderings und so weiter? Mittlerweile lässt sich das auch alles automatisieren und sagen, einfach so ein, nicht kurven, also, sondern die kürzeste Linie von A nach B finden. Und natürlich ist es iterativ, also das lässt sich nicht verhindern. Aber dass man das nicht verbessern kann, das glaube ich auch nicht.
Welche Rolle spielt aus deiner Sicht die HAI bei dieser Veränderung im Vorgehen und auch im Denken? Ich weiß, dass die immer noch, ist es ja nicht mehr verbindlich wie früher, aber für viele immer noch ein maßgebliches Orientierungswerkzeug.
Erstmal ist ja die HAI eine Honorarordnung. Also insofern, glaube ich, wird sie nicht mehr so oft in der Form angewandt. Aber was schon wichtig ist, ist einfach das iterative Vorgehen. Was sagt die HAI? Dass es in der ersten Woche keinen Sinn macht, sich über die Küchenausstattung zu unterhalten. Das macht einfach keinen Sinn. Sondern im ersten Schritt geht es erstmal darum, das Volumen festzulegen. Dann legt man mal fest, wie viel Geschosse da rein sollten. Und so arbeitet man sich von Groben ins Feine. Wenn ich natürlich sehr spät feststelle, wenn schon die Küchenausstattung durchgeplant worden ist, dass ich ein Geschoss zu viel habe, dann habe ich halt sehr viel Zeit investiert, sehr viel Zeit in den Sand gesetzt. Und da geht es halt darum, um zu sagen, wie schaffe ich es, möglichst schnell durch diese Phasen durchzukommen und einfach eine Sicherheit zu bekommen, dass es sinnvoll ist, in die nächste Phase weiterzugehen. Und dafür ist die HAI mit ihrem Vorentwurf, Entwurfsplanung, Ausführungsplanung sehr gut geeignet. Und wer dann dafür verantwortlich ist, das spielt auch eine untergeordnete Rolle. Wer jetzt die Leistungsphase 5 macht, ob das die ausführende Firma macht, kann man darüber streiten, wer das besser kann. Aber grundsätzlich kommt man um diesen Weg, erst vom Groben ins Feine zu gehen, da kommt man nicht drum rum. Und das wird auch jeder Softwareentwickler sagen, dass man nicht mit dem kleinsten Feature anfängt, mit dem Button, sondern erstmal modular aufsetzen und dann das Thema zu organisieren. Und sobald die große Organisation oder Module soweit fertiggestellt ist, dann immer weiter ins Detail zu gehen, weil umbauen ist wesentlich schwierig oder umplanen.
Ich würde einmal noch diese kaufmännische Perspektive da einnehmen, weil ich höre das zumindest auch an ganz vielen Stellen, dass das natürlich oft ein Grund ist dafür, dass man am Bestehenden festhält. Ja, womit verdient man sein Geld? Und ein Thema, was ja ganz oft auch, was ich auch ganz oft erlebe, ist das Thema Nachtragsmanagement und das Thema Ausschreibung, Vergabe. Das heißt, da wird Ausschreibung und Vergabe oder Vergabe nach dem günstigsten Preis findet dann statt. Und teilweise wird es ja ganz bewusst einkalkuliert, dass man dann halt eben hinten raus über Nachtragsmanagement dann den eigentlichen Umsatz generiert. Das ist ja eine Denkweise, die ja einige Jahre, Jahrzehnte geprägt hat. So, ne? Und wenn ich dich richtig verstehe, dann ist dein Ansatz ja wirklich durch Effizienzsteigerung so sehr einfließen zu lassen, dass man eben sogar nicht mal keine Nachträge mehr braucht, sondern sogar vorne raus noch mehr auch zeitlichen und dementsprechend auch finanziellen Gewinn ermöglicht. Ist das die Gegenüberstellung richtig? Ja, sag gerne.
Also ich würde da vielleicht unterscheiden. Das andere ist, man kann Digitalisierung nutzen, um effizienter zu werden. Mhm. Das funktioniert natürlich, das ist kein Mittel gegen Nachträge. Was gegen Nachträge funktioniert, ist einfach ein hoher Reifegrad von Planung und Minimierung von Risiken. Also ich kann ja nur einen Nachtrag stellen, wo eine Lücke ist. Also nehmen wir mal an, es gibt keine Lücke, dann wird das Nachtragspotenzial reduziert. Und was man machen kann, ist über Digitalisierung schon den Reifegrad kontrollieren und das Risiko für alle Beteiligten rausnehmen. Und der Kuchen wird ja ein Stück weit größer. Also wenn alle Beteiligten weniger Aufwand in der Abstimmung haben, dann bleibt am Ende vom Kuchen mehr übrig. Und das muss ja ein Ziel der Sache sein und zu sagen, es gibt mehr zu verteilen, dann hat auch die einzelnen Unternehmen weniger Druck, einen Nachtrag durchbringen zu müssen, um das eigene Projekt wieder grün werden zu lassen. Also schlussendlich ist der Ansatz einfach, Verschwendung aus dem Prozess zu nehmen und unnötige Iterationsschleifen, alles, was nicht benötigt wird, einfach rauszunehmen.
Also mittels digitalisierter, modellbasierter Planung oder modellbasierter Abwicklung einfach Effizienzsteigerungen herbeiführen, von denen dann alle profitieren. Das ist so der Grundgedanke.
Also ich würde sagen, eben zwei Grundgedanken. Zum einen, dass alle besser zusammenarbeiten können und zum anderen die Möglichkeit, dann intern die Prozesse zu optimieren. Das ist natürlich nicht, also es gibt sehr viele Faktoren, die da mitspielen, aber das ist halt ein Hebel, den man nicht verschenken sollte, um das Bauen angenehmer zu machen. Also günstiger, weniger Streit, also jeder unterbundene Streit ist sehr viel wert.
Jetzt hast du ja in den letzten Jahren sehr viel Erfahrung gesammelt und hast dich jetzt Anfang diesen Jahres mit deiner zweiten Firma, glaube ich, ne, ist es ja im Endeffekt schon, selbstständig gemacht mit Ceritum. Magst du einmal erläutern, was du da genau machst? Weil ich glaube, das geht ja schon in die Richtung, in die wir jetzt hier schon abgebogen sind. Was genau machst du mit Ceritum?
Genau, also im Wesentlichen mache ich genau das, was ich vorher angesprochen habe, eben diese einheitliche Sprache erstmal festzulegen und dann auch dafür sorgen, dass es quasi auch eingehalten wird. Vielleicht der eine oder andere kennt das Gesetz der Entropie, also ohne Energiezufuhr tendieren Systeme dazu, in Chaos zu verfallen. Und diese Ordnung zu halten in Projekten, die muss halt sichergestellt werden. Und genau da greife ich mit meiner Firma an, dass wir sagen, wir halten die Ordnung von der ersten Linie bis zum Betrieb, also bis zur Übergabe an den Betrieb, um da auch noch strukturierte, geordnete Daten zu haben und auch bis am Ende dieses gute Zusammenarbeiten zu ermöglichen.
Und inwiefern unterscheidet ihr euch von klassischer Projektsteuerung?
Dass wir uns komplett auf die Daten konzentriert haben, also im Grunde ein Datencontrolling für Bauprojekte. Das heißt, die Baudaten sind ja der Spiegel des Projekts. Also wenn in den Projektunterlagen, also nennen wir es beim Namen eine CDE, wenn da Unordnung herrscht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Projekt gut läuft, eher geringer. Also es gibt eine sehr starke Korrelation zwischen also Datenqualität, da spielt dann alles mit, also wie aktuell sind die Daten, wie gut sind die Daten, wie vollständig sind die Daten und so weiter. Da gibt es eine Korrelation und je besser die Datenqualität ist, desto besser laufen in der Regel auch die Projekte. Und insofern sind wir an der Stelle eher eine Ergänzung zur Projektsteuerung. Die kümmern sich natürlich um andere Themen wie Terminkoordination, Kostenverfolgung. Und wir konzentrieren uns wirklich auf die Auswertung riesiger Datenmengen, um festzustellen, wo gibt es Inkonsistenzen, wo gibt es Nachholbedarf? Also bei 20 Beteiligten ist es auch nicht unüblich, dass es gibt immer ein schwächstes Glied. Mhm. Und allein das schwächste Glied zu kennen und da auch unterstützend einzugreifen, damit die anderen nicht behindert werden, das bringt einen riesigen Mehrwert.
Stichwort riesige Datenmengen. Was sind typische Projekte, für die eure Dienstleistung passend ist? Oder wer beauftragt euch typischerweise?
In der Regel ist es, je größer die Projekte, desto besser, weil, ich habe es ja vorher angesprochen, dem Computer ist die Datenmenge egal, wenn man es schafft, die Macht der Wiederholung einzusetzen, mhm. dass es immer wieder das Gleiche abarbeitet, dann ist es in der Regel besser, je größer, desto besser, weil der Computer da halt seine volle Stärke ausspielen kann. Bei kleinen gibt es kein Limit nach unten, allerdings ist es die Wertschöpfung ist halt, je größer das Projekt ist, desto besser geeignet. Also in der Regel, also so Sweet Spot ist 100 Millionen oder zwischen 50 und 100 Millionen, aber größer ist genauso gut machbar, ist einfach nur ein bisschen mehr Rechenzeit.
Mhm. Jetzt hast du eben gesagt, auch ne, ihr helft dabei, das schwächste Glied zu identifizieren und da die bestehenden Mängel ja auszumerzen, nachzuentwickeln, nachzujustieren. Systemisch betrachtet könnte man also sagen, leistest du oder leistet ihr da einen Beitrag, den Digitalisierungsgrad in der Wertschöpfungskette, sag ich mal, nachträglich oder zu heben, dass das schwächste Glied auch stärker wird. Und so, wenn ich jetzt mal weiterdenke, von Projekt zu Projekt werden alle Projektbeteiligten stärker, was die Datenqualität angeht, die Fähigkeit, Daten zu liefern, sodass man im Laufe der Zeit davon ausgehen könnte, dass der Digitalisierungsgrad von Projekt zu Projekt auch bei den einzelnen Projektbeteiligten steigt. Ist das richtig?
Ich würde sehr, also das ist sehr nah an der Softwareentwicklung. In der Softwareentwicklung ist es ja so, dass es auch sehr viele Beteiligte gibt, die programmieren. Und das Wichtigste für eine Softwareentwicklung ist das Testen. Also ob es wirklich funktioniert. Also niemand würde einen ungetesteten Code rausgeben. Mhm. Und im Bauen ist es halt so, da gibt man ungetesteten Code rein. Also der Programmierer gibt natürlich sein Bestes. Aber bei der Softwareentwicklung würde niemand darauf vertrauen, dass ungetestet der Realität zu übergeben. Im Bauen ist das aber Standard. Und Ziel ist es eben dieses Testen, also Virtual Prototyping, also wirklich so viel wie möglich. Also in der Softwareentwicklung rutschen auch noch immer kleine Fehler durch, aber den Großteil der Fehler einfach schon mal im Vorfeld, bevor man live geht, zu identifizieren und zu beheben. Und also ich sehe da sehr, sehr starke Parallelen zur Softwareentwicklung. Und da gibt es ja auch, in der Softwarearchitektur nennt man das so Pillars, also die Säulen, die funktionieren müssen. Observability zum Beispiel, dass alles gemonitort werden kann. Ein Softwareentwickler muss immer wissen, was passiert denn überhaupt. Und das Gleiche brauchen wir eigentlich auch im Bauprojekt. Also was passiert denn gerade? Passiert gerade viel. Und wenn man, in der Regel sind die Datenauswertungen alle 14 Tage, dann kann man schon mal feststellen, passiert gerade was oder sind alle im Urlaub. Das ist schon mal wichtig. Also Monitoring, dann lässt sich das natürlich beliebig weiterspinnen und zu sagen, man kann ja auch Simulationen drauf machen lassen. Man kann aus, nennt es mal Rohdaten, veredelte Daten machen. Was meine ich zum Beispiel damit? Dass wenn die Daten vorhanden sind, dass man Visualisierungen, also virtuelle Umgebungen auf Knopfdruck produzieren kann. Wenn jeder Beteiligte in Anführungszeichen seine Rohstoffe liefert, dann kann man sich vorstellen, wie so eine virtuelle Fabrik, gehen die Daten raus und am Ende kommt ein fertiges Produkt, jetzt beispielsweise Bilder, wieder raus. Das ist quasi ein Ansatz. Oder auch die Kosten und zu sagen, wie schaffe ich das kostentechnisch zu optimieren, was auch die Rechenleistungen. Also bei Cloud-Zentren spielt das natürlich eine Rolle. Im Verhältnis spielt das beim Bauen relativ wenig Rolle, weil die Rechnerkosten halt relativ gering sind. Aber trotzdem muss man sie auf dem Schirm halten. Und zu sagen, wenn ich jetzt 100 Projekte habe, wie verhalten sich denn die Rechenkosten dann? Wird nie so sein, dass die Rechenkosten die Personalkosten auch fressen. Aber und diese Pillars, die muss man einfach auf dem Schirm haben und zu sagen, was beobachte ich und was ist wichtig, getestet zu haben, bevor man in die Ausführung geht. Und da ist es halt auch wichtig, den ganzen Prozess mitzunehmen. Also es hilft in der Regel wenig, wenn man mitten im Prozess aufhört und sagt, ab jetzt schauen wir nicht mehr zu, sondern im Wesentlichen bis am Ende, auch was die ausführenden Firmen beitragen, weil da gibt es ja auch noch Änderungen. Und meine Erfahrung ist, dass so ein, ich nenne es mal digitaler Zwilling, der aktuelle Stand sämtlicher Daten, dass der eine unheimliche Dynamik hat. Also es ändert sich ständig was. Da gibt es eine Nachfrage, die Baufirma hat eine oder einen Klärungsbedarf, da muss der Objektplaner wieder was ändern. Also es ist dauernd Bewegung drin. Und die Frage ist nur, wie viel. Und wenn man das irgendwann nicht mehr im Griff hat, dann können Projekte kippen und dann wird es halt extrem teuer. Und Ziel ist es, also oberstes Ziel ist es, die Projekte nicht zum Kippen zu bringen, dass sie immer stabil laufen und im besten Fall sogar optimieren. Und dass es immer ruhig läuft, also dass möglichst wenig Hektik ins Projekt kommt, weil das kostet in der Regel Geld.
Wie ist denn deine bisherige Erfahrung? Wie ist die Resonanz vom Markt? Wie sehr wird verstanden, was ihr da genau macht, was der Mehrwert ist? Also erlebst du da eher offene Türen oder eher Erklärungsbedarf auf Seiten potenzieller Auftraggeber?
Also ich glaube nicht, dass es trivial ist, das nachzuvollziehen, weil ich glaube, die meisten wollen sehen, dass das glaube ich erstmal nicht, oder das, sondern das ist schon in Anführungszeichen harte Arbeit, sich das zu erarbeiten, dass das wirklich dann auch die Vorteile ausspielt. Und im Bauwesen haben wir ja sehr lange Zyklen. Das heißt, bis dieser Effekt wirklich zutage tritt, das dauert ja Jahre. Also wenn ich bei den ersten 5 Strichen merke ich 2 Jahre später noch nicht den Wesen oder den großen Effekt, schlussendlich kommt. Ob es gut läuft oder schlecht, erst ganz am Ende kann man schauen, hat es funktioniert oder nicht. Also insofern ist das halt sehr langlebig. Aber die Ergebnisse, die sind äußerst gut. Und also ich habe ja selber auch mal gebaut und habe selber erlebt, dass im Wesentlichen die Beteiligten ja immer das Beste versuchen, aber schlussendlich dann in spontane Lösungsansätze verfallen, wenn es halt nichts Definiertes gibt. Und mein Anliegen war es immer, das kontrolliert ablaufen zu lassen. Weil je mehr Beteiligte es gibt und desto unkontrollierter das wird, dann ist das irgendwann Zufall, was rauskommt. Also nicht im Sinne von dem fertigen Gebäude, sondern das wird natürlich auch überwacht, aber es ist halt nicht mehr kontrolliert. Und das würde man in der digitalen Welt ja nicht machen. Also da würde jeder nervös werden, wenn er Softwareentwicklung so laufen lassen müsste wie Bauprojekte. Und schlussendlich, genau, diesen Kerngedanken der Softwareindustrie oder auch aus Automobil ins Bauwesen rüberzubringen und das wirklich voll kontrolliert ablaufen zu lassen.
Du hast gerade gesagt, dass du hast selbst gebaut. Wenn ich jetzt in deinem Bauprojekt ausführendes Unternehmen gewesen wäre, woran hätte ich gemerkt, dass mein Auftraggeber Michael Breitenberger ist und nicht, keine Ahnung, Heinz Müller?
Als ich damals gebaut habe, glaube ich noch nicht viel, weil da muss ich auch erst lernen. Da war ich noch relativ jung. Was mir da halt aufgefallen ist, ist, dass ich, als ich mit den ausführenden Firmen gesprochen hatte, ein anderes Verständnis hatte, wie es nachher ausgeführt worden ist. Und wenn ich mit dem Ansatz, wie ich das heute fahre, dann würde es das nicht geben. Weil dann wüsste ich zu 100%, wie das aussieht und die Erwartungshaltung hätte ich nachher auch gehabt. Mhm. Und ich hatte also sehr viele Überraschungen, würde ich mal sagen, weil die das dann doch ein Stück weit anders, also im Detail anders ausgeführt worden ist als geplant.
Okay, also das heißt
von mir auch in meiner Vorstellung.
Okay, das heißt in deinem digitalen Zwilling in deinem Kopf gab es halt einige Abweichungen zu der gebauten Realität. Okay.
Genau, also so kann man das glaube ich ganz gut zusammengefasst. Also jeder Mensch glaube ich hatte eine Vorstellung, wie das dann aussehen soll. Und Ziel ist es, diese Divergenz quasi auf Null zu halten und zu sagen, genau so sollte es aussehen und war ja gar nicht schwierig. Ja. Das sollte der Ansatz sein. Und die besten Projekte sind die, wo das gar kein Thema ist. Also wenn man über solche Themen wie Datenaustausch, Prozesse gar nicht reden muss, weil das bedeutet, dass es funktioniert.
Mhm. Du hast ja schon ein paar Mal gesagt, dass im Endeffekt dass die Denkweise aus der Automobilbranche oder der Softwareentwicklung, dass die zu einem gewissen Grad in die Baubranche übertragen werden sollte, damit Digitalisierung auch funktioniert. Jetzt ist es ja so, dass die allermeisten Akteure ausgebildete oder studierte Handwerker, Bauingenieure, Architekten, Fachingenieure sind, die zu 99% keine Branchenerfahrung außerhalb der Baubranche haben. Du bist da ja ein Sonderfall, auch mit deinem Studienhintergrund im Bereich Computerwissenschaften. Wie ist deine Erfahrung oder hast du vielleicht Ideen oder Impulse, wie man, wenn man die Welt der Softwareentwicklung oder der Automobilbranche nicht kennt, wie kann man denn lernen, ein Stück weit mehr so zu denken und das klassische Baudenken zu transformieren, worum es da geht?
An der Stelle ist mir schon wichtig, dass man es nicht eins zu eins übertragen kann. Also wichtig ist der Transfer, also den Kern, also jede Methode hat ja irgendwie ihren Vorteil oder ihre Daseinsberechtigung. Und dieser Kern, der muss transferiert werden. Also der lässt sich nicht eins zu eins übertragen. Insofern, glaube ich, ist der Ansatz, man muss einfach über den Tellerrand hinausschauen und schauen, wie machen es denn andere? Also für manche Probleme gibt es einfach in anderen Branchen schon Lösungen. Und die müssen in Anführungszeichen nur übertragen werden. Und Lösungen, die müssen ja auch robust sein und quasi durchgetestet. Und in anderen Branchen gibt es halt hunderte Lösungen, die seit Jahrzehnten durchgetestet worden sind, die quasi nur darauf warten, übertragen zu werden. Wobei man sagen muss, dass ein gewisses Fundament vorhanden sein muss. Also um digital überhaupt arbeiten zu können, muss diese, ich nenne es mal Shared Language, überhaupt vorhanden sein, weil sonst würde ich, im Silo macht die Lösung beispielsweise keinen Sinn. Also das ist insofern nicht trivial zu sagen, ich schaue mir jetzt einfach in einer anderen Branche was ab, übertrage das. Das muss man halt schauen, was funktioniert und an welcher Stelle setze ich das an. Also übergreifend oder innerhalb eines Unternehmens. Genau. Also
Jetzt, wo du sagst, übergreifend oder innerhalb. Ich führe viele Gespräche mit Akteuren in der Baubranche, die sagen, ja, wir würden ja gerne oder ich würde ja gerne weiter digitalisieren, ob das jetzt die eigene, oft eher kleine oder mittelgroße Firma ist oder auch als Führungskraft im Konzern. Da höre ich öfters, dass man da an Grenzen stößt, dass der Wille oder die Absichtserklärung zumindest da ist, aber dann irgendwie dann doch entweder die Ressourcen nicht bereitgestellt werden oder es dann, wenn es um wirkliche Anpassungen der Prozesse geht, man dann doch nicht so viel Rückhalt bekommt oder Rückenwind. Was ist dein Tipp, deine Empfehlung für Akteure, die den nächsten Schritt gehen wollen? Also wie kann man in der eigenen Firma oder auch als Führungskraft in einer größeren Struktur Digitalisierung vorantreiben? Hast du da so eine Art Best-Practice-Empfehlung und was kann man da tun?
Also was ich empfehlen würde, ist eine Datenstrategie aufzusetzen. Also ich habe es ja eingangs schon gesagt und zu sagen, am Ende liefert man digitale Liefergegenstände und nicht blind nach Lösungen zu suchen, weil das wäre so die Nadel im Heuhaufen suchen und zu sagen, jetzt brauche ich irgendeine Lösung, die mich schneller macht, sondern man muss ja den Bedarf erstmal identifizieren. Also wenn ich das Problem in der Firma habe, dass ich nicht weiß, wo der aktuellste Stand liegt. Ich nenne mal ein Beispiel, es gibt bestimmt Unternehmen, da gibt es dann die Kostenberechnung final und dann die Kostenberechnung final und dann die Kostenberechnung final Version 3. Dann ist das kein systematisches Vorgehen. Der Mitarbeiter, der das gemacht hat, der weiß das vielleicht. 2 Jahre später weiß er es aber garantiert nicht mehr. Das heißt, hier Ordnung reinzubekommen, ist Versionsmanagement. Versionsmanagement ist in der Softwarebranche, das ist komplett erschlagen. Also das machen die seit 50 Jahren. Es gibt etablierte Systeme, wie ich jeden einzelnen Bit nachvollziehen kann, wer was wie gemacht hat. Da sollte man die Welt nicht neu erfinden, sondern man sollte einfach bewährte Strategien übernehmen. Und diesen Bedarf zu erkennen, ist, glaube ich, die erste Aufgabe. Ansonsten kommt niemand auf die Idee und zu sagen, jetzt schauen wir uns mal, was es in der Softwareentwicklung Neues gibt. In der Regel sind das dann eh Systeme, die schon seit 30 Jahren etabliert sind, und solche Konzepte müssen übertragen werden. Wenn das mal steht, dann kann man darauf aufbauen. Also aus meiner Sicht, erstes Thema ist Versionsmanagement, und dann gibt es natürlich auch so Themen wie Prinzipien, die man sich geben sollte. Beispielsweise verfolge ich das Prinzip, dass Daten dort liegen sollten oder beim ersten Mal dort abgelegt werden sollten, wo sie auch noch in 20 Jahren sind. Warum? Damit man wenig Bewegung hat. Also wenn ich Daten immer per E-Mail hin und her schicke, dann habe ich einen wahnsinnigen Informationsfluss und ich erzeuge per Definition Kopien, was es schon mal schwierig macht. Wenn der Ansatz ist, ich lege jede Datei an die Stelle, wo sie hingehört, dann funktioniert es. Und jetzt vielleicht auch ein Ausblick, wie löst das die Softwarebranche. Die gehen den Ansatz, dass die Data Lakes machen. Das heißt, die sagen, eine Ordnung reinzukriegen ist schwierig, also die sich über Jahre hält, sondern die schmeißen alles, übertragen, die heißen wirklich Lakes, alles in einen See und haben eine Datenbank drüber, und zu sagen, wo ist was und wie kann ich es finden. Und damit lege ich die Datei einmal in diesen See, und jeder, der zugreifen will, der greift immer auf diesen See zu. Also solche Grundprinzipien, weil ansonsten habe ich ja, könnte man wahrscheinlich Faktoren ausrechnen, wie oft welche Datei multipliziert wird. Manche Unternehmen vielleicht haben 5. Also jede Datei wird 5-mal dupliziert. Oder wie man auch versuchen kann, Projekte zu tracken, welchen Index bekommen die. Also wenn Projekte oder Pläne 5-mal oder 10-mal angefasst werden, dann weiß man, das Projekt ist, das ist irgendwie der Wurm drin. Und wenn man das mal kontinuierlich trackt und sagt, wir versuchen, den Index der Pläne, also die Änderungen, auf maximal 2 zu halten. Das wird nicht immer klappen, weil da gibt es externe Einflüsse, da gibt es der Bauherr, aber einfach mal zu versuchen zu verstehen, ist das eigene Ineffizienz oder unsauberes Arbeit oder ist das wirklich externes? Ich weiß nicht, ob das die meisten Unternehmer wirklich wissen. Und wenn man das automatisiert aufsetzt, dann kriegt man diese KPIs eigentlich for free. Wenn man das nicht richtig aufsetzt, dann muss man halt wahnsinnig viel Geld investieren, um das einmalig zu wissen. Nächste Woche sieht es schon wieder anders aus und dann müsste ich wieder so viel Geld. Also nachhaltige Konzepte, wie gehe ich mit Daten um? Das, glaube ich, ist der erste Punkt. Und daraus dann für sich die Aufgaben abzuleiten und zu sagen, wo in Anführungszeichen verbrennt man das Geld, und dann gezielt Lösungen zu suchen.
Klingt sehr nachvollziehbar. Ganz pragmatisch gesprochen, wie kann man sowas schnell, effizient lernen oder wie kann man sich da Unterstützung reinholen? Im Sinne von, du sagst, ne, in der Softwareentwicklung gibt es da Konzepte, die sind 30 Jahre alt, man muss das Rad nicht neu erfinden. Wenn man aber jetzt sich als klassisch ausgebildeter Bauingenieur mit seiner Firma auf den Weg machen möchte, wie schafft man es, sich dieses Erfahrungswissen aus der IT-Branche beispielsweise konkret jetzt anzueignen? Hast du da auch noch einen Gedanken dazu?
Also ich musste mir das sehr hart erarbeiten. Also das Thema ist, man muss es ja die Erfahrung gemacht haben und zu sagen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und was, glaube ich, wenig sinnvoll ist, alles selber auszutesten. Also in der Regel jede Schleife extra drehen und zu sagen, okay, die Erkenntnis muss man selber gemacht haben, das ist, glaube ich, wenig hilfreich. Also insofern würde ich sagen, auf jeden Fall Unterstützung und dann einfach in den Projekten machen. Also das muss direkt geübt werden. Also nicht irgendwie Tests fahren und zu sagen, jetzt so könnte man es machen, sondern eigentlich auf bewährte Konzepte mitmachen und dadurch die Erfahrungen sammeln, wie also klappt, ist was für mich oder ist eben nichts für mich. Und im Wesentlichen Konstellationen finden, wo man das dann halt wirklich selber auch machen kann. Also Drückenübungen bringt in meinen Augen gar nichts, sondern eher ins kalte Wasser reingeschmissen zu werden und dann so unterstützt zu werden, dass das Projekt dann halt trotzdem funktioniert. Also
jetzt kann ich mir... Ja, sorry.
Genau, also das ist, glaube ich, wirklich im Doing, aber sicher geführt wissen, dass das nicht schiefgehen wird.
Ja, also ein Stück weit schon dann auch mit externer Begleitung moderiert. aber trotzdem am echten Projekt, ne?
Genau.
Jetzt kann ich mir vorstellen, der eine oder die andere sagt vielleicht, ja, ist ja ganz spannend, was der Herr Breitenberger da erzählt. Ich möchte da gerne mehr erfahren oder vielleicht möchte ich auch ganz praktische Unterstützung haben, als wenn ich selber jetzt Unternehmer, Unternehmerin bin oder eben Führungskraft mit entsprechender Verantwortung. Für wen macht es Sinn, direkten Kontakt mit dir aufzunehmen und auch mit Seritum? An wen richtet sich dein konkretes Angebot?
Also im Wesentlichen richtet sich das Angebot schon an die Schnittstellenverwaltung oder die zumindest profitieren von den Schnittstellen, grundsätzlich aber an jeden, weil ja an jeder Stelle unterschiedliche Möglichkeiten bestehen, Potenziale zu heben. Also Seritum ist ja wirklich von der Modellierung bis zur Datenanalyse oder Datencontrolling in Großprojekte verantwortlich, also insofern in jeder Ebene. Und das richtet sich ein Stück weit nach der Aufgabe, die es zu erfüllen gilt. Sei es eine Datenstrategie, wichtig ist, dass es immer ein Projekt dahinter gibt. Also das ist mir halt persönlich wichtiger, ansonsten ist das halt relativ viel Theorie, sondern Ziel muss es immer sein, möglichst schnell so ein Speerspitzenprojekt zu haben, wo man das umsetzen kann und dass das die Leute dann auch intern weitertragen können.
Also analog zur modellbasierten Planung beispielsweise das projektbasierte Digitalisieren. Also du hältst keine Vorträge über Theorie, sondern anhand eines konkreten Projekts entwickelst du oder unterstützt und optimierst die Datenerfassung und die Datenverarbeitung, die Datenablage, genau. Und so weiter.
Ja. Also der Ansatz basiert eigentlich immer darauf, messen, unterstützen, also Feedback geben. Und das funktioniert in Projekten sehr gut, weil man dann einfach mal, jetzt legt einfach mal los. Also jetzt ein Beispiel konkret, wenn ein Unternehmen sich im modellbasierten Arbeiten verbessern möchte, dann starten die einfach im Projekt rein, liefern ihre ersten Daten und dann hat man was Handfestes. Dann kann man sich anschauen und so sagen, so wurde das gemacht, das kann man verbessern, das kann man verbessern, das kann man verbessern. Und das ist wie bei Förderunterricht, nenne ich es mal. Man muss ja wissen, wo man steht. Also jedes Unternehmen steht auf einer unterschiedlichen Stelle und es ist ganz wichtig, die Personen einzuschätzen. Es gibt einfach Personen, die das quasi schon intrinsisch intus haben und die muss man anders unterstützen als jetzt eine Person, die an einer anderen Stelle steht. Und einfach das ordentlich sinnvoll einzuschätzen, das ist am besten im Projekt einfach mal was liefern, auch nicht zu viel vorab zu investieren, sondern einfach mal loslegen, wo steht man und dann gezieltes Feedback zu geben, so kannst du dich verbessern und da hat man eine relativ steile Lernkurve und dann erkennt man den Bedarf automatisch und zu sagen, oh, stimmt, da habe ich Schwächen. Ansonsten ist es so ein bisschen wie, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Man weiß gar nicht, wo man ansetzen muss. Und damit man einfach einen klaren Plan kriegt, einfach mal loslegen, erste Messungen zu machen, wo steht man, dann auch vielleicht vergleichen, also man soll ja nicht vergleichen, aber dass man einfach sieht, wie machen das andere, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, um dann auch keine Energie in die falsche Richtung zu, in Anführungszeichen, zu verschwenden.
Wenn ich jetzt ein Projekt habe, was schon vorbei ist oder vielleicht kurz vorm Abschluss steht, aber was kaufmännisch oder qualitativ einfach wirklich nicht gut gelaufen ist, kann man mit euch oder mit dir auch rückwirkend analysieren, sozusagen Fehleranalyse betreiben, um daraus dann für das unmittelbar nächste Projekt zu lernen? Ist das auch eine Option, dass man sagt, okay, hier, das ist so, haben wir es, das sind alle Daten aus unserem Projekt. Kannst du uns dazu ein Feedback geben, wo sind da die Schwachstellen, was kann man da optimieren? Ist das auch eine Option, dass man mit einem, ich nenne es jetzt mal, gescheiterten oder optimierungsbedürftigen Projekt auf euch zukommt?
Kann man natürlich auch machen. Da gibt es natürlich unterschiedliche Stufen. Also die niedrigste Stufe ist, dass es keine gemeinsame Datenumgebung gibt überhaupt, weil dann gibt es schon mal nichts zu analysieren. Und ich würde das aber also in der Regel relativ kurz halten, weil man relativ schnell identifizieren kann, schon was hinten die größten Brocken, die man aus dem Weg räumen muss. Bei schlecht gelaufenen Projekten im Detail nachzuvollziehen, was denn da im Detail schiefgegangen ist, das bringt in der Regel nichts. Das ist wie in der Softwareentwicklung. Wenn was falsch ist, dann brauche ich nicht irgendwie einen Fehler suchen, der irrational dann, also der dann einfach keinen Sinn mehr macht, sondern eher zu schauen, was sind denn die, in der Softwareentwicklung ist es Root Sources, also was sind die Hauptursachen, und wenn man die Hauptursachen abgestellt hat, dann läuft es schon wesentlich besser, und wenn die dann abgestellt sind, dann ergeben sich andere Probleme. Also, also immer auf die Hauptursache, weil wenn die mal abgestellt ist, dann hat man bestimmte andere Themen nicht. Ansonsten läuft man nämlich Gefahr, dass ich quasi ein Symptom bekämpfen möchte, das, wenn ich die Root Cause gelöst habe, gar nicht mehr gibt.
Sehr gut, ja.
Und insofern halte ich weniger von Rückschau, sondern eher, also Root Cause ja, und dann aber frisch starten und dann schauen, wo steht man und daran dann verbessern.
Ja, okay, sehr gut. Das heißt aber, man könnte mit einem alten Projekt zu dir kommen und sagen, okay, wir identifizieren gemeinsam die Root Causes, setzen damit ein neues Projekt auf und schauen dann, dass wir das neue Projekt live gemeinsam optimieren. Das wäre dann das Vorgehen, ne?
Wobei man sagen muss, dass die Root Causes dann sehr schnell identifizierbar sind. Also da braucht man keine Datenanalysen zu machen, sondern da schaut man sich einfach, einen kurzen Blick reicht da in der Regel, um einfach die Dimension auszumachen. Okay. Von was reden wir? Reden wir hier über die Optimierung der letzten 20%? Dann, also wenn insgesamt ein sehr hohes Level ist und das läuft noch schief, dann ist die Analyse ist sinnvoller, als wenn man sofort feststellt, da ist die Grundordnung nicht gegeben, dann ist der Fall relativ schnell klar.
Ja, klassische Root Causes, vielleicht so ein paar Schlagwörter, woran kann man erkennen, anstelle von den Root Causes Symptombehandlung betreibt? Hast du da so ein paar Klassiker aus deiner Erfahrung?
Also aus meiner Sicht ist eins der Hauptursachen die fehlende Übereinstimmung von Koordinatensystemen. Das ist, warum? Weil dann niemand wirklich sicher sagen kann, ob das funktioniert. Also das ist dann in den Köpfen einzelner Leute, aber sobald man dann anfängt, Leute quasi zu rotieren, dann würde ich fast sicher sagen, dass das geht irgendwann schief, weil es einfach niemand mehr sicher sagen kann. Und wenn aber die Koordinatensysteme schon mal stimmen, dann ist ein wesentlicher Teil geregelt, weil ganz vieles darauf aufbaut. Also ich kann nicht sicher sagen, ob jede Geschosshöhe von jedem einzelnen Beteiligten die gleiche ist, wenn ich nicht mal das gleiche Koordinatensystem habe. Das wird schwierig. Also insofern würde ich da, also wenn man wieder an die Softwarebranche denkt, dann würde ich sagen, Observability, also quasi Monitoring, fällt aus. Also das ist wie beim Flugzeug und zu sagen, wir haben keine Geräte mehr, also keine Messung mehr, wir wissen gar nicht, auf welcher Höhe wir fliegen. So ähnlich kann man sich das vorstellen. Das ist dann kein gutes Gefühl. Kann gut gehen, aber ich würde mich ungern darauf verlassen. Also die Instrumente. Also mehr oder weniger, erstmal muss man sicherstellen, dass die ganzen Instrumente sicher funktionieren. Und wenn die Instrumente sicher funktionieren, dann kann man in die Root Causes wirklich nachschauen und dann einfach über den Zeitverlauf, also in der Regel kann man auch nach einem Monat dann feststellen, wo ist denn vielleicht das schwächste Glied, und dann bildet sich relativ schnell ein Bild raus, wo man drüber diskutieren kann. Also es ist ja nicht so, dass das dann gut gegeben ist, und es gibt ja immer Erklärungen dafür, aber es muss dann am Ende ein stimmiges Bild geben.
Okay. Aber wenn ich es richtig verstehe, dann ist euer Angebot sowohl interessant natürlich für Auftraggeberseite, aber eben auch für die, sag ich mal, einzelne Teile der Wertschöpfung, für die Projektbeteiligten, die sich dann auch intern optimieren wollen und um nicht selbst das schwächste Glied zu sein. Wir sind zeitlich schon sehr weit fortgeschritten. Ganz zum Abschluss, gibt es noch etwas, was aus deiner Sicht und deiner Erfahrung in unserem Kontext noch zu sagen ist, was vielleicht bisher unterbelichtet ist? Hast du noch eine Botschaft, die du gerne mitgeben möchtest?
Spontan fällt mir da jetzt, wir haben jetzt ziemlich viel schon platziert. Also ich glaube, das ist die Root Cause, warum wir im Bau nicht so skalieren wie in der Softwarebranche. Das, glaube ich, ist schon eben das mit der Shared Language. Und ansonsten würde ich halt jedem raten, strukturiert, geordnet zu arbeiten, weil es in der Regel nicht aufwendiger ist, das zu machen. Man muss sich nur am Anfang Gedanken machen und zu so sagen, wie mache ich es? Und dann können sich alle Beteiligten darauf einrichten und damit werden die Leute auch ein Stück weit austauschbarer und zu so sagen, es gibt einen Wechsel im Projekt, der tut dann nicht mehr so weh, weil es ja in jedem Projekt ähnlich ist. Und genau, also strukturiertes Arbeiten. Und ein Stück weit den Computer mitspielen lassen. Also ich habe ja das, erwähnt, das mit der Regel, dass man Daten nur einmal hinlegt, das ist für die Digitalisierung fundamental, weil wenn die, selbst wenn wir dann KI haben, die auch großflächig einsetzen, wenn die nicht weiß, welche Daten sie verwenden soll, dann wird das nicht funktionieren. Also das sind so Grundprinzipien, wenn man sich an diese nicht hält, dann wird sehr viel verbaut. Und wenn man die, so die fünf, sechs Grundprinzipien im Bewusstsein hat und daran arbeitet, dann wird es relativ schnell von alleine besser. Also es ist so fast so ein Self-Healing-Prozess. Also
Mir kommt gerade noch ein Gedanke, weil du sagst, die Austauschbarkeit der Mitarbeitenden ist jetzt ein ganz anderes Fass, was man damit aufmachen könnte, aber ich kann mir vorstellen, dass dieser Effekt, der dann eintritt, vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle dazu führt, dass man es eben nicht macht, weil man seine eigene Rolle damit absichern möchte. Wenn ich nicht genau transparent teile, was ich tue, dann bleibe ich gewissermaßen unaustauschbar. Also das ist ein anderes Thema, aber vielleicht ist das auch etwas, was man ausräumen muss, indem man eben als Arbeitgeber beispielsweise die Sicherheit vermittelt, auch wenn du aufgrund der Arbeitsweise austauschbar bist, du hast hier trotzdem eine Perspektive. Also ich glaube, das ist eine menschliche Komponente, die man bei allem Technologischen nicht komplett vergessen darf, weil das schwingt natürlich mit, ne? So, man möchte ja auch gebraucht werden, gewissermaßen. Ja.
Genau, schlussendlich absolut richtig. Das sollte aber nicht das Ziel sein, jedes Mitarbeiter sich unersetzlich zu machen, weil das schadet ja im Wesentlichen dem Unternehmen. Dann lieber die Energie, die man investieren würde, um sich unersetzlich zu machen, anders investiert, dass der Kuchen, den das Unternehmen kriegt, größer wird. Dann glaube ich, ist allen mehr geholfen. Aber das ist,
Ja.
glaube ich, dann die Aufgabe der Geschäftsführung, das so zu strukturieren, dass niemand Eigeninteresse hat, gegen die Unternehmensziele
Ja.
zu arbeiten.
Ja, da merkt
Aber
man, denke
ist berechtigter
ich.
Einwand.
Ja, da merkt man, dass eben halt auch Digitalisierung und Technologie auch mit Unternehmenskultur beispielsweise zusammenhängt, ne? Und mit Themen wie Mitarbeiterbindung, Wertschätzung, Perspektiventwicklung. Also ich glaube, das ist auch was gerade jetzt bei zunehmender KI-Nutzung auch ein Phänomen ist, dass Menschen Angst haben davor, überflüssig zu werden oder sich auch dadurch dann sträuben teilweise. Und ich glaube, dass man das eben mitdenken muss, wenn man jetzt diesen Change-Prozess verantwortet, ne? Und sagt, wir führen was Neues ein. Es geht halt auf Kosten auf und das muss man berücksichtigen und mit einkalkulieren, denke ich.
Genau, und da spielt schon der Punkt mit, ist es wichtiger, dass jeder sein Projekt für sich strukturieren kann, um das eine Projekt gut werden zu lassen, oder ist das vordergründige Interesse, alle Projekte gut laufen zu lassen? Und dann müssen natürlich projektübergreifende Standards definiert werden, weil ansonsten funktioniert das nicht. Weil stellen wir vor, wir haben zwei Top-Projektleiter, A und B, die haben aber komplett unterschiedliche Ansätze. Das heißt, also ein Projekt für sich funktioniert gut, also beide für sich funktionieren gut. Wenn man aber dann eben die Rotation berücksichtigen muss unter die Skalierbarkeit, dann ist die komplett unterbunden. Weil Skalierung funktioniert erst durch Gleichheit und durch Wiederholung. Und da muss man sich halt die Frage stellen, geht man eher Richtung Skalierung? Und da vielleicht auch noch ein Punkt, was die viele unterschätzen, ist, bei Skalierung, also in der Softwareentwicklung, wenn es um Speicher geht, da sind ja Faktoren teilweise von 100 und 1000 drin. Also Skalierung, wenn Skalierung greift, dann reden wir nicht über, wir sind doppelt so schnell oder dreimal so schnell, dann kriegt man da Faktoren rein, die 100-mal so schnell sind. Und das kann der beste Projektleiter niemals leisten. Und das ist halt eine Richtungsentscheidung, will man sich für in Anführungszeichen Skalierung, Wiederholbarkeit stark machen. Natürlich nicht zu sehr bürokratisch, zu standardisiert, dass nichts bringt, sondern genau diesen Tisch oder diesen Spagat wählen. Wie muss es sein, damit es skalieren kann und trotzdem die Innovation nicht unterbindet?
Also Skalierbarkeit mit Faktor 100, das ist schon eine Hausnummer. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn sich jetzt der eine oder die andere Zuhörende, Zuschauende sagt, okay, wenn ich mit meiner, sage ich mal, mit meinem Planungsbüro das Hundertfache an Output generieren kann, dann ist das schon, das ist dann eine ganz andere Liga, in der man dann aufsteigen würde. Ja, spannendes genau. Feld. Und dann hat man den Kuchen, also im wahrsten Sinne des Wortes, vergrößert. genau. Aber ja, möchte
ich. Also ich mag mal ein Beispiel beim Planprüfen. Also wie aufwendig ist, selbst wenn man ein Vier-Augen-Prinzip einführt und zu sagen, wie aufwendig sind Planprüfungen? Jetzt muss man berücksichtigen, dass eine Planprüfung in der Regel einmal gemacht wird. Das heißt, wenn Änderungen reinkommen, dass jedes Mal ein Vier-Augen-Prinzip, das ist ein wahnsinniges Aufwand. Wenn das einmal richtig strukturiert ist und das der Computer hat, dann geht das in Sekunden, in Minuten. Und selbst wenn das fünfmal gemacht wird und wenn der Algorithmus einmal implementiert ist, dann lässt sich der auch aufs zweite Projekt übertragen. Natürlich ist das quasi ein Aufwand oder ein Investment, den man hat, aber das ist ähnlich wie bei einer Autofabrik. Also man vergleicht eine Werkstatt. Ein Auto zu produzieren ist in der Werkstatt definitiv schneller. Also braucht man nicht drüber diskutieren. Wenn die Fabrik aber mal steht, dann ist man mit der Werkstatt eigentlich chancenlos. Aber diesen Aufbau dieser Fabrik und die Prozesse zu definieren, wer muss wo welche Schraube reindrehen, das ist halt einmal schon ein bisschen Aufwand. Und jetzt muss ja nicht jeder von der Werkstatt direkt auf eine Gigafactory gehen, sondern es gibt ja auch was dazwischen und es fängt halt an mit der Industrialisierung der Prozesse. Also Daten und zu sagen, ich kann auch in der Werkstatt gut und sauber arbeiten. Und damit fängt es halt an.
Den Vergleich finde ich sehr spannend. Wenn ich jetzt Werkstattinhaber bin, ich sage jetzt mal ein klassisches Architekturbüro für Planung, dann, wenn ich deine Metapher richtig verstehe, würde das aber eigentlich bedeuten, also aktuell baue ich Einzelstücke, Autos, ineffizient im Vergleich und der Trend geht dann halt zur industriellen Massenproduktion. Das würde bedeuten, ich müsste mich als Einzelbauer quasi entwickeln, entweder zu einer Reparaturwerkstatt, einer Wartungswerkstatt oder zu einem Automobilzulieferer. Ne? So. Das heißt, das Businessmodell verändert sich ein Stück, muss sich verändern, wenn man in Zukunft in dieser, es ist ein bisschen extrem vielleicht gemalt, aber in dieser Richtung weiter mitspielen möchte, oder? Wie?
Also ich glaube, man muss sich halt Gedanken machen, was lässt sich gleich abwickeln? Also ein Kindergarten und eine Wohnung haben sehr viel gemeinsam, also vielleicht auch prozessual gesehen. Manche Sachen, die sind dann halt zu weit weg. Und da muss man sich halt überlegen, was kann ich noch quasi einheitlich über saubere Prozesse abwickeln. Ich mache mal ein Beispiel, in der Automobilbranche geht es ja darum, habe ich eine reine Elektrofabrik oder schaffe ich es, ich glaube BMW habe ich zumindest gehört, die schaffen es halt in einer Linie, also in einer Fabrik, alles drei einzubauen. Also sie sind vollkommen flexibel. Die können sagen, ich kann einen Verbrenner einbauen, Hybrid oder Elektro. Das heißt, denen ist der Markt egal. Wenn ich natürlich jetzt eine Spezialfabrik habe, wo ich nur Elektroautos bauen kann und der Elektromarkt geht nach unten, dann habe ich halt ein Problem. Also das ist ja nicht schwarz-weiß und zu sagen, ich habe eine Fabrik und dann bin ich unflexibel, sondern im Wesentlichen geht es ja, sich so aufzustellen, auch mit noch, also im Wesentlichen bildet sich das in der Datenstrategie ab und zu sagen, was will ich können und was lasse ich halt bleiben. Also ein LKW in der gleichen Linie ist halt nicht drin, aber den Antrieb flexibel zu gestalten ist halt drin. Und so muss man sich halt auch Gedanken machen und zu sagen, was macht Sinn und was nicht. In der Werkstatt kann ich natürlich alles machen, also aber wenn ich dann halt ein Stück weit professionalisieren muss, muss man sich halt Gedanken machen und zu sagen, wo will ich der Beste werden? Was kaufe ich ein? Wie stelle ich mich auf?
Ja, das heißt, wir haben ja auch noch nicht nur eben schon angedeutet eine Unternehmenskulturdimension, sondern auch noch eine ganz strategische. Also vor der Datenstrategie steckt eigentlich dann auch nochmal die Businessstrategie. Was will man in Zukunft denn beitragen, ne, zur Wertschöpfung im Bau oder in der Infrastruktur. Das ist eigentlich so die allergrundlegende Frage, ne, auf der man dann entscheidet, woran investiert man und wie entwickelt man die eigene Firma weiter.
Und genau, da geht es auch noch vielleicht ums zukunftssicher zu machen und zu sagen, wo besteht denn das Risiko, dass das demnächst komplett automatisiert wird? Also im Wesentlichen sich darum Gedanken machen und zu sagen, wo wird sich KI schwer tun und welche Prozesse werden halt demnächst komplett automatisiert. Und das wird nie so sein, dass eine KI kommt und das von heute auf morgen komplett ersetzt, sondern es wird immer darum gehen, dass einzelne Schritte perfekt automatisiert werden können. Und die werden natürlich immer mehr Richtung KI geschoben werden. Wobei ich sagen muss, KI muss man da auch gezielt einsetzen, gerade bei den großen Datenmengen. Es macht keinen Sinn, eine Massenberechnung über KI machen zu lassen, weil das ist ein deterministischer Algorithmus, der einfach zusammenzählt. Also für eine Plusrechnung brauche ich keine KI-Ressourcen verschwenden. Und da muss man sich halt Gedanken machen, so wie bei einer Organisation auch. Wer macht was? Also hier setze ich eine KI an, hier setze ich einen Automatismus hier rein, hier muss ein Mensch Entscheidungen treffen. Genau, also im Wesentlichen nennen Sie immer so ein Stück weit eine digitale Lieferkette aufbauen, um seine digitalen Liefergegenstände bereitzustellen. Und da muss man sich über das große Ganze dann einfach Gedanken machen, wer macht was? Was lagere ich aus? Was ist meine Kernkompetenz? Ja, sehr spannend.
Absolut, sehr spannend. Und Michael, du hast gesagt, ne, über das große Ganze Gedanken machen. Ich glaube und hoffe, dass wir hier, wir haben jetzt schon, wir sind zeitlich sehr weit fortgeschritten jetzt. Wir kommen jetzt zum Schluss. Ich glaube, dass wir einige Impulse zusammenstellen konnten, sich über das große Ganze Gedanken zu machen. Wer sich eingeladen fühlt, inspiriert, sich tiefer mit Digitalisierung, Unternehmensstrategie, oder Unternehmenskultur, was damit zusammenhängt, zu befassen, der kann gerne Kontakt mit uns beiden aufnehmen. Jeweils, ich werde auch Michael deine Kontaktdaten oder deine Website in den Shownotes verlinken. Und ich danke dir sehr herzlich für den spannenden Austausch und hoffe, Ihnen danke, hat es auch gefallen. Ja, sehr, sehr gerne. Gerne auch wieder. Und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, das Zuhören, das Zuschauen. Wenn es gefallen hat, dann gerne ein Like und ein Abo, falls noch nicht geschehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.